Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Herzlich willkommen zum ersten Sonntagsspaziergang 2020. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in das noch frische Jahr 2020, das uns ja als Schaltjahr einen Extratag schenkt. Vielleicht haben Sie gute Vorsätze gefasst oder es gleich bleiben lassen. Vielleicht haben Sie schon Reisepläne geschmiedet, die Sie durch die noch kurzen, oft grauen Tage tragen und freuen sich auf Sonne, Schnee, Berge oder Meer. Vielleicht lassen Sie sich auch durch unsere Reisenotizen aus Deutschland und der Welt inspirieren und sind offen für das, was da kommen mag. Ein neues Buch, ein neues Jahr. Was werden die Tage bringen? Wird's werden, wie es immer war? Halb scheitern, halb gelingen? Ich möchte leben, bis all dies Glühen rücklässt einen leuchtenden Funken und nicht vergeht wie die Flamm im Kamin, die eben zur Asche gesunken. Das schrieb Theodor Fontane, dessen 200. Geburtstag letztes Jahr ausgiebig gefeiert wurde. Nun steht das Hegel-, Hölderlin- und Beethoven-Jahr an. Mit Berühmtheiten, die allesamt 2020 ihren 250. Geburtstag begehen und denen zahlreiche Bücher, Ausstellungen und Konzerte gewidmet sind. Blicke in die schöne Natur und beruhige dein Gemüt über das Müssende. Das hat Beethoven einst gesagt. Ja. Und auch wir blicken in die schöne Natur, denn wir spazieren heute entlang der Loire und besuchen dort die königliche Stadt Blois, wo nicht nur der schlossbauwütige König Franz I. residierte, sondern auch Katharina von Medici und Jeanne d'Arc ihre Spuren hinterlassen haben. Dann tauchen wir ab in ein Unterwasserparadies in Le Bihun in Sachsen-Anhalt, wo stillgelegte Steinbrüche zu den besten Tauchrevieren Deutschlands zählen. In Moldawien besuchen wir ein Weinfest, holen uns Appetit auf den bunten Märkten und entdecken ein Felsenkloster, umgeben von abgeschiedener Naturschönheit. Und wenn Sie glauben, der Süden Portugals sei nur im Sommer eine Reise wert, dann kennen Sie vielleicht noch nicht das Festival 365 Algarve, das zwischen Oktober und Mai viel Kultur und Kulinarik zu bieten hat. Amboise, Blois, Chambord, Chenonceau. Wie eine Perlenkette reihen sich die grandiosen Schlösser entlang der Loire. Eines ist schöner als das andere. Hier verewigten sich die Mächtigen des Landes mit ihren Prunkbauten für die Nachwelt. Im opulenten Renaissance-Schloss von Blois residierten sogar einst 7 Könige und 10 Königinnen von Frankreich. Diese Residenz und die herrschaftliche Stadt zwischen Orléans und Tours mit ihren rund 50.000 Einwohnern hat eine bewegte, teilweise blutrünstige Geschichte. Denn das königliche Blois war auch ein Ort der Intrigen, der Giftmischer und der politischen Meuchelmorde. Heinrich III. Wurde hier umgebracht und der Herzog von Guise erdolcht. Mit Blois verbunden sind aber noch andere Persönlichkeiten wie Jeanne d'Arc, Katharina von Medici, Diane de Poitiers und auch Friedrich Schillers Maria Stuart. Franz Nussbaum geleitet uns nun durch geheimnisvolle Tapetentüren, öffnet Schatullen mit verschlüsselten Verschwörungsplänen und nimmt uns mit zu einer Zeitreise entlang der Loire.
Und diese Loire fließt hier breit gefächert an uns vorbei, zwischen kleinen Inselchen und Sandbänken. Sie ist der längste Fluss Frankreichs. Und die Loire mag sich denken, mir kann in Frankreich sowieso keiner das Wasser reichen. Lassen wir uns mit einem kleinen Zitat eines französischen Romanciers in dieses Tal der Loire einführen.
Ich weiß 3 Täler mit Flüssen auf der Welt, denen im Verlauf der Zeiten eine vergleichbare Besonderheit zuteil geworden ist. Das Niltal, zur Zeit der Pharaonen, das Rheintal und das Tal der Loire.
Die Pyramiden am Nil, Burgen und Kathedralen am Rhein und die Königsschlösser und der blühende Garten Frankreichs an der Loire? Nehmen wir nun noch eine Literatin hinzu. Bitte, Madame, lassen Sie uns doch in Ihre Reisenotizen reinschauen.
Wir haben um 6 Uhr beim schönsten Morgenwetter der Welt das Schiff betreten. Ich habe dort meine große Reisekutsche so stellen lassen, dass die Sonne nicht eindringen konnte, und habe die Fensterscheiben heruntergelassen. Die Tür und Seitenöffnung gewährt uns alle Ausblicke, die man sich vorstellen kann. Wir durchfahren die Brücken mit einem großen Vergnügen, das sich nur wünschen lässt. Schließlich sind wir angelangt, zur rechten Zeit. Ich schreibe dies ganz romantisch, am Ufer der Loire, und habe noch den Gesang von 1000 Nachtigallen im Ohr. Nie habe ich etwas gesehen, das sich an Schönheit mit dieser Reisestrecke vergleichen ließe.
Reiseeindrücke auf der mittleren Loire vor 340 Jahren oder 1680. Die Notizen kommen aus einem Brief der adligen Madame de Sévigné. Sie plaudert in rund 1500 Briefen über Ereignisse aus Paris oder am Hof, wo immer der sich auch gerade aufhält, natürlich auch aus Blois. Und schauen wir nun im dritten Beispiel dem Zeichner Matthäus Merian dem Jüngeren über die Schultern. Er skizziert hier an der Loire eine Ansicht der Stadt, die dann als Kupferstich vervielfältigt wird. Salopp gesagt, die Merians haben immer nur Orte mit historisch bekannter Geschichte ausgewählt. Henry Tietjen, ich ernenne Sie jetzt mal zu meinem kunsthistorischen Topografeur. Sie haben uns auch diesen Merian mitgebracht. Wie legt er dieses Stadtbild an?
Er zeichnet die Stadt hinter wehrhaften Bastionsmauern mit 12 Türmen. Die Loire hat er sehr breit eingefügt. Wir sehen eine Flussbrücke mit 8 Steinbögen. Seitlich dieser Brücke ist ein typisches Loire-Inselchen mit einer verschlafenen Bauernkarte. Blois mag um die 3000 Einwohner haben. Der Komplex mit dem Renaissance-Schloss liegt auf der höchsten Kuppe der Stadt, mit einer internen Festungsmauer gesichert.
Ob Loire so ausgesehen hat? Sie haben da vorhin eine Art Fragezeichen angedeutet.
Die Merians haben auch schon mal etwas geschönt. Das bekannteste Beispiel ist eine Magdeburg-Topografie von 1631. Da werden die deutschen Lande in einem 30-jährigen Krieg verwüstet. Das protestantische Magdeburg ist damals die vielleicht schönste Stadt Deutschlands. Sie wird dann aber von dem kaiserlichen Feldherrn Tilly, also einem katholischen Parteigänger, in Schutt und Asche gelegt. Merian zeichnet die reiche Handelsstadt Magdeburg noch im alten Glanze und er bringt aber Tillys aufmarschierende Soldateska schon mit in das Bild ein, bereit zur Plünderung.
Was uns eine Topografie nicht alles zum Nachdenken erzählen kann, wenn man sie in medias res hinterfragt.
Hinzu kommt, auch Blois ist ja in religiösen Kämpfen verwickelt. Stärker als die Thesen Luthers sind die Bürger und ein Teil des französischen Adels von Calvin ergriffen. Einem Reformator, der, vergröbert gesagt, keinen hierarchischen Popanz à la römischer Kirche mehr will.
Wir blättern noch etwas weiter zurück in den Annalen.
1429 weilt die etwa 17-jährige Jeanne d'Arc in der Stadt. Blois ist die Basis ihres Ersatzheeres. Von hier aus zieht sie mit ihren Soldaten zu den entscheidenden Kämpfen zur Befreiung des nahen Orléans von der englischen Besatzung. Orléans war für das westliche Frankreich die wichtigste Stadt.
Jeanne oder Johanna wird ja Schillers Jungfrau von Orléans.
Zu diesen Zeiten ist Blois noch eine unbedeutende Grafschaft, bis hier ein Knäblein geboren wird, das den französischen Königsthron besteigt. Ludwig XII. Er wählt sein Blois dann zu seiner Residenz.
Weiter in den Annalen.
Paris ist damals nur ein stinkendes, kaltes Drecksloch. Das Loire-Tal hingegen hat schon mediterrane Temperaturen, hat ein wundersames Licht, das auch Leonardo da Vinci 1517 an der Loire schätzt. Hier keltern kundige Hände Spitzenbeine. Die Gegend um Blois bietet zudem beste Jagdreviere, wo die Sauen und auch die munteren Rehlein den Schürzenjägern gerne vor die Flinte laufen.
Waldmannsheil. So betreten wir jetzt den Hof des Schlosses mit vier unregelmäßigen Flügeln aus mehreren Epochen. Ja, was sagt nun, das hier ist späte Gotik oder jenes ist Renaissance? Es fällt aber ins Auge, am mittleren Flügel Franz I. ist ein elegant angebauter achteckiger Treppenturm. Er ist so gebaut, dass die Majestät auch zu Pferde über flache Treppenstufen und über Teppiche, die den Hufen Halt geben, bis in des Königs Oberstübchen oder bis in das Schlafgemach mit dem Himmelbett seiner Mätresse reiten kann. Und wir lesen weiter.
Dieser Treppenturm mit seinen großen seitlichen Öffnungen ist auch eine Art Laufsteg oder Bühne, über die fein gekleidete Edelherren in ihren engen und die Männlichkeit betonenden Strumpfhosen und ihre Damen in prunkvollen Roben und aufregenden Frisurtürmen flanieren.
Mit Franz I. sind wir ja auch schon bei einem Hauptdarsteller von Blois.
Franz I. ist eindeutig der Loire-König. Er baut sich zusätzlich ein weiteres Schloss in Amboise aufwendig auf Renaissance um. Franz lässt sich dann auch noch im nahen Chambord ein Jagdschlösschen mit nur bescheidenen 440 Zimmern hochziehen. Dazu kommen Renaissance-Umbauten in Fontainebleau. Franz I. verhebt sich in seiner verschwenderischen Bauwut derart, dass er für den Rest seiner Regierungszeit, von immerhin noch 30 Jahren, an sich pleite ist.
Und was nun in Blois und an der Loire wegen der leeren Taschen des Souveräns in wenigen Generationen folgt, ist eine ganz entscheidende Geschichte.
6 Jahre später gerät er in einer Schlacht in der Lombardei, in Italien, in deutsch-spanische Gefangenschaft von Kaiser Karl V. Er kann die hohe Ablöse für seine Freilassung nicht aufbringen und so bietet er seine beiden Söhnchen, 5 und 6 Jahre alt, darunter sein Thronfolger, zur Geiselhaftung an. Seine Buben müssen 4 Jahre lang in Kastilien absitzen.
Und als die Prinzen aus spanischer Haft entlassen, wieder an der Loire eintreffen, plant man sie zum Abbau der Schulden bestmöglich mit potenten Adelshäusern zu verbandeln. Der Papst schaltet sich ein, Kardinäle und ausgebuffte Juristen kungeln und klappern die europäischen Höfe ab, feilschen um das Brautgeld. Gesucht wird eine, durch und durch, kerngesunde, erzkatholische, stinkreiche Jungfer von Adel als künftige Gebärerin männlicher Thronfolger. So heißt der Deal, auf den Punkt gebracht. Und wir lesen.
In Florenz wäre man einer Vermählung zugetan. Die 14-jährige Herzogin Katharina von Medici ist eine der reichsten Partien Europas. Andere raunen abfällig. Eine Hochzeit mit einer italienischen Krämerstochter. Schließlich wird der zweitgeborene Königssohn Heinrich mit der gleich alten Katharina vermählt. Er ist aber nicht der Thronfolger. Florenz lässt sich trotzdem den Aufstieg aus dem Geldadel in die abendländische Königsklasse etwas kosten.
Naja, auf Bildern erkennen wir die Schwiegertochter von König Franz I., der selber immer ein Auge für Schönheiten hatte. Dagegen ist die junge Medici sehr rundlich, hat auch noch Glubschaugen. Aber es fließt Geld aus der Pipeline aus Italien mit Gift. Und auf das Gift kommen wir später noch zu sprechen.
Und ein Papst, auch aus Florenz, segnet selber das Hochzeitsgemach des jungen Brautpaares ein. Doch der Segen war wohl nicht von allerbester Qualität. Der junge, etwas verschlossene Henri rührt anscheinend, bildhaft gesprochen, nichts vom reichen Medici-Brautbuffet an. Er leidet zudem, was niemand erfahren soll, im Intimbereich an einer von Geburt an falsch montierten Harnröhre, was damals ärztlich nicht zu ändern ist. Der gehemmte Heinrich zeugt zwar im Probebetrieb eine illegale Tochter, er verschenkt aber sein junges Herz lieber an eine um 19 Jahre ältere, lustige Witwe. Die attraktive Diana von Poitiers, die angeblich schönste Frau des 16. Jahrhunderts. Diana kennt zudem dieses verklemmte Prinzlein und seine Schwierigkeiten. Sie war in den Jahren dieser spanischen Geiselhaft als mitgereiste Erzieherin nahe bei ihm, eine Art Trösterin des Buben.
Und so greifen in Blois die Schicksalsgötter ein und ändern die Situation der verschmähten Braut Katharina. Der noch unverheiratete 18-jährige Thronfolger François, also Heinrichs etwas älterer Bruder, wird vergiftet. Wer hätte an diesem Verbrechen profitieren können? Fragezeichen. Man wispert hinter vorgehaltener Hand, schon öfter wären in Florenz bestimmte Angelegenheiten mittels kleiner Giftfläschchen geregelt worden.
Es klingt grausig. Der Privatsekretär des ermordeten Thronfolgers wird so lange gefoltert, bis er röchelnd die Habsburger als Täter angibt. Da wird den realen Giftmischern ein schwerer Stein vom Herzen gefallen sein.
Denn nun sind Heinrich und seine Gemahlin Katharina von Medici die neuen Thronfolger. Ein Schelm, wer sich dabei was denkt. Diane de Poitiers behält ihre 1A-Position als Heinrichs in allen Dingen verschwiegene Beraterin. Das neu zusammengefundene Königspaar muss nun liefern. Katharina gebiert quasi in Serie 3 Thronerben und residiert hier in Blois. Ihre verhasste Rivalin Diana bekommt den Titel einer Herzogin, zusätzlich das Traumschlösschen von Chenonceau und trägt sogar die Kronjuwelen Frankreichs spazieren. Ein Affront.
Interessant. Sie bleibt als Mätresse kinderlos. Und sie mag vorsichtshalber immer einen hochdotierten Vorkoster dabei gehabt haben. So geht es weiter, bis die fast alterslose Diana 60 ist. 60 Jahre!
Und wieder greifen die Schicksalsgötter zugunsten der Medici ein. König Heinrich II., der also mit diesem intimen Malheur, erleidet bei einem Turnier mit Pferd und Lanze einen dramatischen Unfall und stirbt. Was nun?
Die Witwe Medici nimmt der Rivalen auf der Stelle Schloss Chenonceau und die Kronjuwelen ab. Der Turnierkönig wird bestattet und standesgemäß betrauert. Und Katharina von Medici präsentiert nun ihren 15-jährigen Sohn Franz II. Als neuen König. Sie begrüßt ihn, trotz Trauerjahr, mit allem Pomp. Er ist seit einem Jahr mit Maria Stuart verheiratet worden. Natürlich arrangiert.
Maria Stuarts Vater ist der katholische König von Schottland. Ihre Königinmutter ist eine französische Herzogin von Guise. Die von Guise bauen sich in nur 3 Generationen zu einer mächtigen erzkatholischen Dynastie auf. Sie führen, selbstredend in Frankreich, die konservative katholische Liga an. Sie sitzen mit eigenen Erzbischöfen und Kardinälen an wichtigen Stellschrauben der Macht. Und sie führen die Inquisition ein. Und es gilt für alle Seiten der Religionsstreitigkeiten. Ein Wort provoziert das andere.
Morde und Anschläge erschüttern das Land. Stichwort das Blutbad von Vassy, später die Bartholomäusnacht. Und wir erinnern uns ja auch an Merians Topographie mit dem Gemetzel in Magdeburg. Die von Guise nisten sich mittels der arrangierten Hochzeit der Maria Stuart in Blois ein. Plötzlich bekommt der 16-jährige König eine Lungenentzündung, damals medizinisch nicht zu behandeln, und verstirbt. Die Medici schiebt nun die verwitwete Schwiegertochter Maria Stuart wieder nach Schottland ab. Und zur Erinnerung noch erwähnt, diese Maria Stuart endet dann später, nach vielen Wirrungen, unter dem Fallbeil ihrer englischen Cousine Elisabeth I. Punkt.
Es geht bei Königs gleich welcher Couleur nicht zimperlich zu. Maria Stuart ist dann auch wieder ein Stoff für Friedrich Schiller. In Blois regiert mittlerweile ein König Heinrich III., immer noch aus dem Thronfolgervorrat seiner tüchtigen Königsmutter Katharina.
Ein Jahr nach Maria Stuarts Ende auf dem Schafott ist in Blois eine große Ständeversammlung der höchsten adeligen Vertreter des Landes. Plötzlich öffnet sich eine versteckte Tapetentür. Herein stürmen Soldaten und erdolchen den letzten der zu stark gewordenen Guise-Herzöge.
Das haben wir jetzt so staatstragend aufgesagt.
Aber auch Heinrich III. Wird, als Revanche für die Tapetentür, von einem konservativen Fanatiker erstochen. das Bild der Medici als Giftmischerin oder einer Spinne, die in Blois ihr politisches Netz gesponnen hat, kommt auch etwas aus den literarischen Recherchen des großen Schriftstellers Honoré de Balzac. Er beschreibt in einem Buch versteckte Schränkchen mit hochbrisanten Geheimpapieren und mit Giftfläschchen, die in den Räumen der Medici gefunden worden sind. Oder sind es Fake News, je nachdem welcher Glaubensverdrehung man anhing?
Und zu dem großen Balzac soll noch angefügt werden, er war mindestens so stark verschuldet wie Franz der Erste. Balzac hatte mehrfache Konkurse. Und die Inkasso-Eintreiber wollten Geld sehen. Balzac musste liefern, musste schreiben. Und er schrieb einen Wälzer über die gefundenen Giftfläschchen.
Franz Nussbaum entführte uns an die Loire, in die Königstadt Blois, mit ihrer bewegten Vergangenheit, die schon Honoré de Balzac inspirierte, der auch der Loire ein literarisches Denkmal setzte in seinem Roman »Die Lilie im Tal«, wo es heißt: Für die unendliche Liebe, die mein Herz erfüllte, fand ich den Ausdruck in dem langen Band des Flusses, der in der Sonne zwischen zwei grünen Ufern dahinfließt. In den Pappeln, die mit ihren beweglichen Blättern wie ein Spitzengewebe dieses Tal der Liebe schmücken und in dem verschwommenen Horizont, der in der Ferne unserem Blick entgleitet. Mit dieser Liebeserklärung an die Loire und Musik um 1500 aus der Zeit Ludwig des XII., der auch zeitweilig in Blois residierte, geht der erste Teil unseres Sonntagsspaziergangs zu Ende. Nach einer kurzen Verschnaufpause während der Nachrichten brechen wir zu drei Reisezielen auf, die weniger bekannt sind bzw. außerhalb der Saison sich von einer ganz anderen Seite zeigen. Lassen Sie sich überraschen.
Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
Weiter geht es mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Beim Sonntagsspaziergang begleitet sie weiterhin Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir entdecken gleich ein Kletter- und Tauchparadies in Sachsen-Anhalt, machen eine Moldau-Reise, allerdings nicht entlang des berühmten Flusses, sondern in weniger bekannte Gefilde der Republik Moldau. Und wir zeigen Ihnen, was die Algarve jenseits der Hochsaison so zu bieten hat. Ein Vulkan, in dessen erkalteten Lavaströmen man klettern und tauchen kann. Das klingt exotisch, oder? Dabei ist es gar nicht weit. Wir begeben uns nach Sachsen-Anhalt. Genauer gesagt zwischen Magdeburg und Halle an der Saale, nach Nauendorf und noch ein Stückchen weiter nach Löbejün. In der Nähe dieses kleinen Dorfes prägen stillgelegte Porphyrsteinbrüche die Landschaft. An den Steilwänden gehen Kletterer ihrem Sport nach. In anderen Steinbrüchen wird getaucht, in klarem Grundwasser. Drei Taucherkessel gibt es und sie offenbaren mit ihren Bergbaurelikten ein Stück Zeitgeschichte unter Wasser. Mirko Heinemann ist dem Phänomen auf den Grund gegangen.
Es sind nur wenige Schritte vom Parkplatz und wir betreten eine andere Welt. Vor uns öffnet sich ein Abgrund, 30, 40 Meter tief. Gegenüber ragt eine Steilwand empor, sie leuchtet tiefrot im Schein der Sonne. Oben von der Klippe pendeln lange Seile tief hinunter zu winzigen Gestalten, die sich in Zeitlupe die Wand hinaufbewegen. Dies ist der sogenannte Aktienbruch. Der stillgelegte Steinbruch im Süden Sachsen-Anhalts ist ein Geheimtipp unter Kletterern. Am Fuß der Steilwand stehen drei junge Frauen in voller Klettermontur.
Dadurch, dass es so rund geschnitten ist, kann man einfach überall mal klettern. Außerdem ist es sehr vielfältig. Es gibt kleine Leisten, es gibt Kanten, an denen man sich festhalten kann. Also es ist irgendwie schönes, vielfältiges Klettern.
Anna heißt die aschblonde, muskulöse Frau, deren Körper an allen sichtbaren Stellen mit geometrischen Mustern tätowiert ist.
Es sind 2 Stunden Fahrt von Berlin. Das ist noch machbar. Und doch ab und zu auch mal unter der Woche.
Die meisten Besucher übernachten im Feriencamp von Michael Silbereisen im nahegelegenen Dorf Löbejün. Der sportliche Endvierziger mit den hellblauen Augen zog vor über 10 Jahren mit seiner Familie aus Leipzig hierher. Die Steinbrüche haben den passionierten Kletterer nicht mehr losgelassen.
In den 60er Jahren war es so eine Nische. Da haben sich so ein paar Freaks hier getroffen. Und die ersten Routen sind da entstanden. Also Routen, man spricht, wenn Haken in der Wand eingebohrt werden zur eigenen Sicherung. Und wenn angefangen wird, sozusagen frei, ohne Hilfsmittel, den Fels zu erklettern.
Bis vor einigen Jahren wurde im Aktienbruch noch wild gezeltet.
An den Wochenenden kamen Hunderte und hinterließen Müll und Fäkalien. Bis der Deutsche Alpenverein den Steinbruch pachtete. Jetzt ist Zelten hier verboten. Klettern dürfen offiziell nur Mitglieder des Alpenvereins und des Verbands IG Klettern.
So schön ist, wie es ist, die wilde Camperei im Yosemite und sonst wo in allen möglichen Klettergebieten der Welt. Hier in Deutschland ist es eben so nicht möglich, weil keiner stellt selber das Dixi-Klo um oder keiner baut ein Kompostklo oder, wenn viele Leute kommen, sondern alle nutzen nur, aber keiner macht.
Was aber macht diese Steinbrüche so besonders? Sie wurden in uralte Lavaströme gesprengt, die hier vor 300 Millionen Jahren entlangflossen. Das erkaltete vulkanische Gestein wird Porphyr genannt. Und der Porphyr rund um das Dorf Löbejün ist bekannt für seine Schönheit und seine Härte, die dem Granit gleichkommt. Viele Gebäude in der Region wurden damit errichtet. Dazu kommt:
Wir haben sehr schöne Flächen, die positiv geneigt sind. Und da ist ein sogenanntes Reibungsklettern möglich. Und das bringt viele Frauen hierher, weil es eben nicht so eine hohe Athletik ist. Es ist sehr viel Technik, gutes Balancegefühl und ein Koordinationsvermögen, was man hier braucht, um sowas zu klettern.
Ein paar Kilometer weiter zeigt der Porphyr sein zweites Gesicht. Warnschilder stehen am Weg. Stopp, Zugang nur für Taucher. Am Eingang steht Klaus Diersch, der Betreiber, mit zwei Schäferhunden. Er will eine Bescheinigung sehen, dass wir im Tauchen ausgebildet sind. Und 10 Euro Gebühr. Dann dürfen wir rein. Vor uns öffnet sich eine Kulisse wie aus einem Wildwestfilm. Die stille Wasserfläche, die in dunklem Blau leuchtet, wird von einer Steilwand überragt. Sie strahlt in tiefem Rot. Auch dies ist Porphyrgestein. Nachdem der Steinbruch in den 70er Jahren verlassen wurde, bauten die Arbeiter die Pumpen ab, die das Grundwasser absaugten, erzählt Klaus Diersch. So lief die Grube langsam voll.
Zu dem Zeit war das noch nicht so mit dem Schrott und man hat alles drin liegen lassen. Und da stehen noch Loren auf dem Gleis, man hat ein Pumpenhaus, einen Drehteller und es ist eigentlich so, als hätte man da kurz aufgehört zu arbeiten und das Wasser ist dann rein. Da ist halt alles noch so, wie man es verlassen hat.
Fachmagazine zählen die drei gefluteten Steinbrüche von Löbejün zu den besten Tauchrevieren Deutschlands. Wir tauchen aber nicht mit Pressluft, sondern mit Schnorchel, Anzug, Maske und Flossen. Schon der erste Blick unter die Wasseroberfläche verursacht Gänsehaut. Das Wasser ist klar wie in einem Bergsee, dabei längst nicht so kalt. Wir gleiten an der Steilwand entlang. Dann dreimal tief Luft holen und es geht hinab in die Tiefe. Im blaugrünen Zwielicht sehen wir rostige Maschinen auf dem Grund stehen, umkreist von Fischen. Geisterhaft ragen Baumstümpfe in einen türkisfarbenen Himmel. Wir sind keine Taucher, sondern Astronauten, gelandet auf einem fremden Planeten.
Und dieser fremde Planet, den Mirko Heinemann besucht hat, der liegt ganz nah, nämlich in Löbejün in Sachsen-Anhalt. Derzeit überlegen die Betreiber der drei gefluteten Steinbrüche, ob man einen nicht auch für Kletterer öffnen kann. Das ist höchst attraktiv. Deep Water Soloing heißt das Klettern an der Steilwand über Wasser, weil dabei keine Sicherungsseile nötig sind, denn man fällt ja weich. Und mit unserer nächsten Musik, einem rumänischen Volkslied, nähern wir uns schon unserem kommenden Reiseziel. Denn wir besuchen gleich das östliche Nachbarland Moldawien. Der Fluss ist vielen bekannter als der gleichnamige Staat. Dabei fließt die Moldau gar nicht durch die Republik Moldau. In dem kleinen Land zwischen Rumänien und der Ukraine steckt der Tourismus noch in den Kinderschuhen. Das mag für manche reizvoll erscheinen, die den Hochburgen des Fremdenverkehrs ausweichen und die Ursprünglichkeit unbeachteter Regionen auf eigene Faust erforschen wollen. Die Republik Moldau bzw. Moldawien bietet sich aus vielen Gründen an. 3 Flugstunden von Deutschland offenbart sich ein hügeliges Land mit vielen Weinbergen, das sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde vorweisen kann. 20 Kilometer nördlich der Hauptstadt Chisinau liegen in einem Weinkeller 1,5 Millionen Flaschen des Rebensaftes. Und auch sonst gibt es kulturelle und landschaftliche Schätze sowie einiges Überraschendes zu entdecken, wie Stefan May bei seiner Moldau-Reise erfahren hat.
Mitten im Zentrum von Moldaus Hauptstadt Chisinau ist der Hauptboulevard Stefanel Mare Schisfat für den Verkehr gesperrt. Die U-Busse müssen ihre Stangen abhängen und eine Umleitung fahren. Autos werden über Parallelstraßen weiter dirigiert. Denn da, wo sich am Boulevard die orthodoxe Kathedrale und das Regierungsgebäude gegenüberstehen, drängen sich an diesem Wochenende 67 Stände aneinander. Es ist das nationale Weinfest. Wein, das ist eines der Haupterzeugnisse im agrarisch geprägten Moldau. Wer weiß schon, dass das kleine Land östlich von Rumänien mehr Weinanbaufläche hat als Deutschland? Kein Wunder, dass Camelia Hirbu am Informationstisch sich besonders stolz auf den moldauischen Wein zeigt.
Especially the south part of the country is very famous for its wonderful vineyards. We have kilometers.
Besonders der Süden des Landes ist berühmt für seine wunderbaren Weingärten. Wir haben Kilometer, tausende Quadratkilometer an Weingärten. In erster Linie sind wir sehr konzentriert auf die Herstellung von Wein aus Biotrauben. Ich glaube, das ist etwas, das unseren Wein so besonders macht. Zum Beispiel haben wir den Rara Neagra, der reichlich Carbonate enthält, und wir haben spezielle Trauben für Eiswein.
Den kennt man auch von anderswo, jenen Süßwein, der nach dem ersten Frost früh am Morgen oder spät abends geerntet wird. An Camelias Infotisch kann man ein Gutscheinheft erwerben, erhält dazu ein Plastikprobierglas an einem Band umgehängt und kann dann an 12 beliebigen Ständen je eine Marke zur Weinprobe einlösen. Die Weinbauern bieten Rot- und Weißwein an, trocken, halbtrocken, süß. Hinter den Ständen der Weinerzeuger ziehen Rauchschwaden in die Höhe. Dort im Park vor der Kathedrale sind Grillbuden aufgestellt. Die Menschen sitzen an Holztischen und verzehren zum Wein Koteletts, Hühner, Wachteln oder salzige und süße Strudel, Placinte genannt. Das Fest macht Hunger, auch darauf, mehr über den Wein zu erfahren. Und so sitze ich am nächsten Tag in einem klapprigen Autobus nach Krikova. Es gibt auch organisierte Touren zum wenige Kilometer außerhalb von Chisinau gelegenen Weingut. Doch ich möchte das Land authentisch und nicht durch die getönten Scheiben eines klimatisierten Kleinbusses erleben. Auf die Frage nach den Weinkellern von Krikova sagt die Schaffnerin, nächste Haltestelle. Doch es sind noch mindestens 2 weitere Stationen, die ich noch zu gehen habe, vorbei an Häuschen in verwachsenen Gärten und einer abweisenden Gefängnismauer. Am Ziel angelangt, beweist sich, dass Erfolg hochmütig machen kann. Krikova gibt keine Interviews, sagt die Dame an der Kasse der moldauischen Touristenattraktion Nummer 1 kühl und lässt mich stehen. Deshalb beschließe ich, nicht weiter zu ergründen, warum ausgerechnet hier etwa die Weinvorräte von Hermann Göring aufbewahrt sind, und nehme den nächsten röchelnden Autobus zurück nach Chisinau. Zumal der Preis für eine Kellerführung fast das 50-fache eines Busfahrscheins ausmacht und mir deshalb einigermaßen überzogen erscheint. Doch auch mit einem zweiten Weingut, dem angeblich sehenswertesten in Moldau, hat es einen Haken. Jenes von Miles Dimitschi, ebenfalls nicht weit von der Hauptstadt entfernt, hat es mit seinen 50 Kilometern an unterirdischen Weinkellern ins Buch der Rekorde gebracht. Allerdings werden dort Führungen nur im Pkw-Konvoi angeboten, weshalb man im Taxi, im eigenen oder im Mietwagen teilnehmen muss. Tags darauf steuere ich den riesigen Markt der Stadt Chisinau an. Wohl nichts, was sich hier nicht finden lässt. Berge von Tomaten, Ingwerknollen und Kartoffeln stapeln sich in den Kisten der Gemüsebauern. Zu beiden Seiten langer Gänge werden Suppenpulver, Zahnbürsten, Reisekoffer, Schneidbretter und Reisigbesen angeboten. In den Fleisch- und Fischhallen darf man nicht zimperlich sein. Bottiche und Aquarien wurden mit Aalen und Karpfen vollgestopft, die dort verzweifelt die letzten Schnapper ihres Lebens tun. Tierhälften hängen von Fleischerhaken, Hühnerleiber recken wie bei Wilhelm Busch ihre Beine himmelwärts. Nackte Hasen, denen an den Läufen das Fell nicht abgezogen wurde, wirken, als hätten sie Pelzstiefel an. Vor dem Markt steht ein weißer Kleinbus neben dem anderen. Es handelt sich um den zentralen Busbahnhof von Chișinău. Ein Überbleibsel aus früheren Zeiten in nahezu allen ehemaligen Sowjetstaaten. Die Institution der Maschrutkas, Sammeltaxis, die losfahren, wenn sie voll sind. Ich nehme einen Bus, dessen Schild hinter der Frontscheibe Orcheul weg als Ziel anzeigt. Eine Stunde später sind wir an jener landschaftlichen und kulturhistorischen Besonderheit von Moldau, die sogar für das UNESCO-Weltkulturerbe nominiert ist, wie die Führerin Nelly erzählt.
Wir haben ein Fundament der Zitadelle aus dem 15. Jahrhundert. Wir haben drei öffentliche Bäder, die im 14. Jahrhundert von Tataren aus der Mongolei gebaut wurden. Sie haben eine Stadt errichtet, die sie Sher al-Jaid genannt haben, in der Tradition einer Neustadt. Aus dem 14. Jahrhundert haben wir zwei Karawansereien und das Fundament einer Kirche und einer Moschee, die sich im Zentrum des Gebiets, im Vorgebirge von Orcheul Vechi befinden.
Die bizarre Landschaftsform hat schon früh Menschen angelockt. Der Fluss Raud hat hier eine Doppelschlinge in Form eines Fragezeichens in die Landschaft gegraben, die nun so aussieht, als hätten sich zwei Landzungen von entgegengesetzten Seiten dem geraden Lauf des Wassers in den Weg geschoben. Die äußeren Ufer der Flussbiegungen sind steil abfallende Felsen, die der Landschaft etwas von einem natürlichen Amphitheater geben. Eine deutsche Familie tritt soeben aus dem kleinen Museum und schickt sich zur Erkundung des Geländes an.
Mich hat mein verrückter Mann hierher gebracht, also bitte einmal rüberschwenken.
Ja, also ich bin ganz gerne in ein Land, in dem keine so viele Touristen vorhanden sind, wo es einfach, was ich auch nicht kannte, also ich meine, es ist eine Ecke, wo ich noch nie war, wo es ein bisschen schräg ist und das ist schon ganz praktisch.
Auf dem Parkplatz vor dem Museum steht ein Mietauto mit ukrainischem Kennzeichen. Davor studieren vier Männer eine Geländekarte. Sie kommen aus Madrid und dem Baskenland.
Wir machen eine Fahrt, die von Odessa über Transnistrien nach Kiew führt. Wir haben eine Route von 7 Tagen ausgewählt, eine Woche, auf der man mehr oder weniger gut dorthin kommt, weil man über einen Pass auch die ukrainischen Karpaten besucht, was interessant sein dürfte. In Moldau speziell gibt es 2 Sehenswürdigkeiten, die uns gefallen, von denen die eine das Kloster Orcheul Vechi ist, das an einem schönen Tag offenbar ein sehr fotogener Ort ist.
Der Tag ist schön und das angesprochene Felsenkloster liegt in Sichtweite auf dem Hügelrücken einer der beiden Landzungen. Wenige Meter unter einer Kapelle führt ein kurzer Tunnel zu den Mönchszellen, die so niedrig sind, dass deren Bewohner sich stets in gebückter Gebetshaltung bewegen mussten. In einer kleinen, in den Fels gehauenen orthodoxen Kapelle riecht es nach Weihrauch. Ikonen hängen an den Wänden aus Stein, bleistiftdünne Kerzen stecken in mehreren Ständern. An der linken Seite führt eine Tür auf eine Steinterrasse, die senkrecht nach unten ins Flusstal abfällt. Hat man das Kloster und die benachbarte Kirche hinter sich gelassen, hat man auch die Touristen hinter sich gelassen, die sich mit dem Aufstieg zum Kloster und dem Ausblick begnügen. Ungestört kann man auf dem Kamm der Landzunge die Abbruchkante entlang spazierend eintauchen in ein Naturparadies. Nussbäume, Hagebuttensträucher, Maisfelder, Weingärten und Steinkruzifixe säumen den Weg. Falter flattern, ein Bauer überholt eilig mit seinem Pferdefuhrwerk. Und wer Glück hat, begegnet seltenen Vögeln. Unten am Fluss Raud ragen die Grundmauern des Tatarenbades aus dem Gras. Reste der Zitadelle stehen ein Stück weiter beidseits der Straße. In den beiden Dörfern am Fluss lassen lediglich Hühner und Hunde von sich hören. ab und zu auch Gänse oder Enten, die ohne Eile zwischen den grün und blau gestrichenen Metalltoren der Bauernhöfe und bunten Brunnenhäuschen die unbefestigten Dorfstraßen entlang watscheln. Eine uns nicht mehr vertraute Ruhe liegt über Orcheol weg, das ein Bild vermittelt, wie es nicht viel anders bei uns auf dem Land vor vielen Jahrzehnten war.
Stefan May entführte uns östlich von Rumänien in die Republik Moldau, ein Weinparadies und eine noch sehr ursprüngliche, vom Tourismus bislang wenig berührte Landschaft. Und musikalisch bewegen wir uns jetzt mit Misia, der berühmten Fado-Sängerin, ans westliche Ende Europas.
Amai os um a um, a todos me entreguei e não amei nenhum. Os homens que eu amei, amai-os um a um, por todos eu chorei e não me amou nenhum. Os homens que eu amei, amai-os um a um, a todos eu matei e não morreu nenhum. Os homens que eu amei, amei-os um a um, por todos me matei.
Von der touristisch wenig erschlossenen Republik Moldau reisen wir jetzt tief in den Westen, wo regelmäßig im Sommer Sonne, Meer und Urlaubermassen aufeinandertreffen, an die Algarve. In der Küstenregion im Süden Portugals gönnen sich die Menschen, die von Mai bis September kaum einen freien Tag haben, weil sie ununterbrochen für die Touristen da sind, jetzt eine Auszeit und genießen einen ungewöhnlichen Blickwinkel auf ihre Heimat. Denn von Oktober bis Mai läuft hier das Festival namens 365 Algarve. Das soll zwar auch Touristen anziehen, weshalb alle Veranstaltungen auch in Englisch oder ohne Worte verständlich sind. Es richtet sich aber vor allem an die Einheimischen. Und deshalb hat man hier wohl auch noch nicht allzu viel davon gehört. Jede Woche passiert irgendwo etwas. Es werden Theaterstücke aufgeführt, Filme gezeigt, Gedichte vorgetragen. Man geht wandern und erfährt dabei einiges übers Hinterland. Man kann beim Winzer Wein trinken und zugleich Jazz hören. Oder man lernt beim Schmugglerfest alles über den Schwarzhandel früher. Mein Kollege Franz Lerchenmüller ist mit dem folgenden Bericht zurückgekommen, der mit zwei komischen Typen und einer ungewöhnlichen Reise in die Geschichte der Algarve beginnt.
Der Herr mit Helm und Toga trabt auf seinem imaginären Pferd in das kleine Amphitheater von der Stombar und macht dem Herrn in Fell und Federn ein Angebot.
Ave Lucius Maximilianus, servo Roma, serve Rome. Precisamos de tua ajuda para derrotar os Lusitanos.
Wir brauchen eure Hilfe, um die Lusitaner zu besiegen.
Prometemos-te bom vinho romano, calçada até a tua casa e ainda banhos romanos, pois três andas.
Wir versprechen euch dafür guten Wein, eine Straße zu eurem Haus und ein römisches Bad.
Ihr stinkt.
Doch der ungeschlachte Kerl vom Volk der Konio, Ureinwohner der Algarve, kann sich nicht besonders dafür erwärmen.
Pá, Cristo ainda não nasceu, é 218 antes de Cristo, pá. Não podes vir um bocadinho mais tarde.
Es ist gerade 3 Uhr nachmittags. Christus ist noch nicht mal geboren. Könntest du vielleicht etwas später wiederkommen?
Okay.
Und also wird der Römer pünktlich im Jahr 218 vor Christus mit seinen Legionen wieder vor der Tür stehen und die Algarve in Besitz nehmen.
Ave Roma, Ave Roma, Imperio Unicum, Imperio Unicum.
Und schon geht der Parforce-Ritt durch die Geschichte der Algarve zügig weiter. Es treten in bunter Reihenfolge auf. Ein Maure, der sich seinen Krummsäbel aus Luftballons faltet und wegen Ramadan einen Waffenstillstand fordert. König Afonso III. Mit schwarzem Rauschebart und Sonnenbrille, der nicht darauf eingeht und 1249 seinen arabischen Kollegen vertreibt. Diverse Matrosenmützchen, die die große Epoche der Seefahrer im 15. Jahrhundert symbolisieren. Sowie ein junger Soldat, der aus dem Krieg in Angola sehnsuchtsvolle Briefe nach Hause schreibt. und zum guten Ende die Revolution von 1974 in Form einer roten Nelke.
Eu sou um barco de papel. Navego sem vela, sem mapa nem capitão.
Die sogenannte Bildungsreise in die Vergangenheit ist schrill, albern und unterhaltsam. Und sie passt damit ausgezeichnet in das Konzept des Kulturfestivals 365 Algarve. Anabela Afonso ist diejenige, die das Programm zusammenstellt.
Então, o 365 Algarve é programa que surge em 2016.
365 Algarve wurde 2016 zum ersten Mal veranstaltet. Die Idee ist, zu zeigen, dass die Algarve, das bekannte Touristenziel, auch durch ihre Kultur attraktiv ist. Heißt, ja, sie können das ganze Jahr kommen, denn wir haben viel mehr zu bieten als unsere Strände und das gute Wetter.
Aber das Festival ist beileibe nicht nur ein Versuch, die Nebensaison zu beleben.
Sim, não é programa que surge para os turistas só porque eu não acredito em programa.
Das Programm soll zwar Touristen anziehen, aber in erster Linie ist es für die Leute, die hier leben, gedacht. Das, was wir mögen, wird sicher auch unseren Besuchern gefallen. Deswegen arbeiten wir eng mit den Menschen und den Organisationen hier zusammen.
Und das funktioniert sogar besser, als die Organisatoren erwartet hätten.
Ja, die Leute von hier schätzen unser Programm. Es geschieht sogar etwas, womit wir nicht gerechnet hätten. Viele Menschen raffen sich auf und besuchen andere Orte in der Region, um bei einem Konzert oder einem Fest dabei zu sein. Es kommen wirklich viele von hier zu den Veranstaltungen.
Und so gibt es einen Zirkus, Kochkurse und ein Poesiefestival. Man erfährt von Landschaften, die nicht mehr existieren, taucht in die Geheimnisse von Stockfisch und Süßkartoffel ein und nimmt am Fest des Schmuggelns und des Schwarzhandels teil. Und auch beim Jazzkonzert mit Weinprobe in der Winzerei im ehemaligen Kloster von Silvesch sitzen hauptsächlich Einheimische an den langen Tischen. Die meisten arbeiten im oder für den Tourismus. Die Saison ist vorbei, endlich haben auch sie Zeit zu feiern. Und sie tun es zwischen Stahltanks und Eichenfässern mit den Klängen der Gruppe Low-Tech Groove. Die Algarve ist Portugals südlichste Region, etwa 150 Kilometer lang und 50 Kilometer breit. Cristina Mareiros, seit 25 Jahren Reiseführerin, kennt sie wie ihre Westentasche.
Wir können sagen, Algarve teilt sich in drei Hauptgegenden: Küste, Hinnenland und Berge. Die Berge funktionieren wie eine Naturgrenze zwischen Algarve und das Rest Portugals, was erlaubt hat, dass hier die Region wie fast eine unabhängige Teil des Landes entwickelt ist.
Selbst heute noch, wo die Algarve längst ein Teil Portugals ist, gibt es Dinge, die an die einstige Unabhängigkeit erinnern.
Nur hier in dieser Region Algarve gibt es Straßen nach Portugal. Es gibt Straßen, die nach Portugal führen und Straßen, die nach Portugal genannt sind. Nirgendwo anders in Portugal findet man das. So ist immer diese kleine Trennung. Diese Region war auch mal unter den Muslims eine unabhängige Königreich. Und das hat immer uns diesen Gefühl gegeben, dass wir ein bisschen außerhalb liegen.
Natürlich ist man in diesem eigenständigen Teil auch sehr stolz auf die eigene bewegte Geschichte.
Der Homo sapiens, die älteste Spuren der Iberischen Halbinsel, sind hier in der Region Algarve zu finden und gehen circa 40.000 Jahre zurück. Dann haben wir hier alle anderen Völker, die gewesen sind in Portugal, die Kelten, die Phönizier, die Griechen, Karthagern, Römern, dann haben wir stärker vielleicht als in anderen Regionen Portugals die muslimischen Einflüsse. Die sind bei uns circa 500 Jahre geblieben, haben vieles beeinflusst, inklusive der Name der Region.
Algarve hieß sie bei den Mauren, der Westen. Zur bedeutendsten Epoche aber wurde die Zeit der Entdeckungsreisen im 15. Jahrhundert. In Lagos erinnert ein Denkmal an Heinrich den Seefahrer. Hier lagen seine Schiffe, von hier brachen seine Kapitäne in den weithin unbekannten Süden auf, sagt Ana Luisa Cardoso, die den Schirmherr dieser Expeditionen bewundert.
Er glaubte, dass der Welt größer war. Ne? Anfang 15. Jahrhundert, was war bekannt von der Welt? Nur Nordafrika, hier Europa und ein sehr kleines bisschen von Asien. Heinrich, er hörte viele Geschichten von Fischers, das sagten, dass sie haben Inseln gesehen, andere Länder gesehen und er glaubte, dass es gibt ein Meer. Und darum ist er hier nach Lagos gekommen. Er hat die Leute versammelt, das haben die Landkarte entwickelt, das haben Seefahrerinstrumente entdeckt, wie diese Sextant, die Astrolab.
Und sie wussten die neue Technik zu nutzen und stießen weit ins Unbekannte vor.
Er hat Kap Verde entdeckt, die Inseln Madeira und Azoren, die Kanarieninseln und eine sehr, sehr große Teil von der westlichen Küste von Afrika fast bis Südafrika.
Von dort aber brachten seine Leute nicht nur neue Gewürze, Elfenbein und seltene Vögel mit, sondern auch Menschen. Menschen, die zur Ware wurden.
Hier war dieser Sklavenmarkt. Ne? Die ersten Sklaven sind hier im Jahr 1444 gekommen. Von hier verkauft für das ganze Land, für ganzes Portugal. Und dann dieser Haus, so dieser Sklavenmarkt, es war gebaut ein Jahr danach, in 1445. Von dem ersten Gebäude, es gibt nichts mehr. Dieses Gebäude ist 18. Jahrhundert jetzt.
In dem Bau erinnert eine kleine Ausstellung daran, dass die Sklaven kein Vieh, sondern Menschen waren, auch wenn sie nicht so behandelt wurden. Ein Chronist jener Zeit, Gomes Yanes de Zurara, beschreibt, wie sie aufgereiht wurden, um verkauft zu werden.
Einige ließen die Köpfe hängen und sahen sich mit Tränen überströmten Gesichtern an. Andere seufzten schmerzlich und blickten in den Himmel. Wieder andere warfen sich zu Boden und schlugen sich selbst ins Gesicht und sangen traurige Lieder ihres Volkes. Dann kamen die Aufseher und trennten Männer, Frauen und Kinder.
Die Küste war schon damals der wirtschaftlich wichtigste Bereich der Provinz.
Die Küste ist heute immer noch der bedeutendste Teil, wo die Großteil der Einwohner, die Großteil der Entwicklung der Region ist.
Die Strände sind im Sommer überfüllt und ein Magnet für Sonnenhungrige aus ganz Europa. Weniger bekannt ist das Hinterland. Eine Wanderung in die Hügel, ebenfalls im Rahmen des Festivals, startet morgens um 10 im Städtchen Mochique. Rostrot, strohgelb und struppig grau von vertrockneten Grasbüscheln erstrecken sich Felder und Hügel. Auf Terrassen wachsen Mandelbäume. Ein Anlass, noch einmal in die Geschichte der Region zurückzukehren. Denn im 19. Jahrhundert brachten hier vor allem Trockenfrüchte etwas Geld in die Dörfer. Es gab eine richtige Industrie an der Algarve.
Feige, Mandel, Johannisbrot, das waren immer die drei wichtigsten frische Arten, die man hier produziert hat damals. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, das war das wichtigste Handel der Region. Dann kommt langsam die Korkindustrie und die Fischkonservenindustrie. Die Konservenindustrie war ein ganz großes Geschäft durch die ganze Region. Man hatte ziemlich viele Fabriken gehabt. Wie viele genau, weiß man auch nicht. Wir haben Fabriken, die funktionieren 20, 30 Jahre, machen zu, kommen neue nebenan.
Aber auch die Zeit der Heringe in Dosen kam zu einem Ende.
Der große Fall der Konservenindustrie kommt nach dem 70er Jahre. Das Ende von unserem Kolonialkrieg in Afrika in 1975. So, man braucht nicht mehr die Konserven den Soldaten zu schicken. Man hatte ab der 80er Jahre eine weitere Entwicklung des Landes. Konserven waren das Essen der armen Leute. Die Leute fühlen sich jetzt etwas besser, etwas reicher. Und sie wollen nicht mehr die Konserven haben, das sind nur für die Armen.
Vielleicht 40.000 Leute arbeiten in dieser Fischkonservenindustrie und fast alle sind zu. Die Leute haben keine Arbeit. So meistens gehen dann weg nach Ausland. Sie versuchen ein besseres Leben. Sie gehen nach Frankreich, nach Deutschland, nach Holland, Belgien, so, um Geld zu verdienen, weil im Algarve es gibt nichts.
Welche Erleichterung, dass dann in den 1980er Jahren allmählich eine ganz andere Welle an die Küsten der Algarve rollt. Die Urlauber kommen. Und sie kommen in Massen.
In dem Jahre 80, es gibt wirklich einen großen Boom mit dem Bauen im Algarve, weil es erscheint die Massentourismus im Algarve. Ne? Und so, man musste sehr viel und sehr schnell bauen. So, es gibt dann einige Orte, dass man kann sagen, das sind wirklich zu viel gebaut, zu schnell gebaut. Aber Gott sei Dank, es war nicht überall so.
Es gibt ein paar Punkte in der Küste, wo es viel gebaut wurde. bisschen wie man in Spanien gebaut hat. Man hat es nachkopiert. Man könnte es anderes schön machen. Und heute, wir werden schöner die Küste noch halten. 80er, 90er Jahre kommen viele Kunden. In der Zeit, das war chaotisch und die Unterkunft war nie genug.
Und heute, man kann sagen, man lebt von dem Tourismus im Algarve. Fischerei ist nicht viel, Landwirtschaft auch wenig und Industrien im Algarve gibt es auch fast keine. Die Einwohner von Algarve leben hauptsächlich von Tourismus.
Am Ende der Wanderung wartet unten im Ort bereits der Chor Osonoba aus Faro auf die Wanderer. Unter Jacaranda-Bäumen erklingt ein recht frivoles, traditionelles Stück.
Dieses alte Lied stammt aus Moschik. Ein Mann bittet die schöne Rosalinda, mit ihm zu schlafen. Sie sagt, mein Gatte ist nicht zu Hause, warum nicht? Aber dann kommt der mitten in der Nacht zurück. Und der Liebhaber meint, na gut, dann zeig mir eben deine Schwestern. Und die schönste nehme ich dann zur Frau.
Unterhalb des Platzes hat inzwischen ein Gemeindemitarbeiter zwei Feuer entzündet.
Ich schichte Piniennadeln und Piniengestrüpp aufs Feuer, damit die Kastanien in der Glut schön rösten können. Das machen wir hier immer schon so.
Eine Frau verteilt Papiertüten und aus Glut und Asche glaubt jeder sich, so viel er kann, bis auch die Fingerblasen werfen.
Das Kastanienfest hat eine lange Tradition. Wir feiern es jeden Herbst, schon seit über 100 Jahren. Früher standen in der Gegend viel mehr Kastanienbäume als heute und die Leute haben die Früchte gesammelt. Am Ende gab es immer ein Fest, bei dem man Kastanien geröstet und mit Ronjo getrunken hat, den Schnaps des Erdbeerbaums.
Auch Handwerk gehört zur lokalen Kultur. In der Stadt Lule versucht seit 2011 das Projekt TASA, alte Techniken am Leben zu erhalten. Dabei arbeiten die Mitglieder nach einer klaren Philosophie, sagt João Ministro, der Gründer.
Wir haben drei Grundregeln für unsere Produkte. Erstens, wir verbinden modernes Design mit alten Handwerkstechniken. Zweitens, wir produzieren nur Dinge, die einen Gebrauchswert im Alltag haben. Nichts rein Dekoratives, was nur herumsteht. Und es müssen drittens Gegenstände sein, die sich am Markt auch verkaufen lassen.
Und das, was in den Regalen steht, wird diesen Ansprüchen durchaus gerecht. Nicht nur Touristen kaufen hier, sondern auch Hotels, Restaurants und Architekten, die Wert auf eine traditionelle, aber edle Ausstattung legen.
Zurzeit haben wir 60 Produkte und viele bestehen aus verschiedenen Materialien. Da sind zum Beispiel diese Lampen aus Kork und Ton, die Zeitungskörbe aus Holz und geflochtenen Palmblättern oder die Salzstreuer aus Ton und Holz. Eines unserer neuesten Dinge ist ein Stuhl aus Olivenholz mit einer Sitzfläche, die aus Schilfgras geflochten wurde.
Was Handwerk und Tourismus füreinander bedeuten, darüber denkt João Ministro häufig nach.
Tourismus spielt natürlich eine Rolle bei der Erhaltung unserer Kultur. Der Tourismus muss dazu beitragen, dieses Erbe zu sichern. Aber wir wollen, dass das alte Handwerk Wertschätzung erfährt und seine Würde behält und nicht zur reinen Folklore-Show wird.
Und was für das Handwerk gilt, gilt in gleichem Maß auch für die Musik des Duo Fat Nu im Theater von Estombar. Sie will ernst genommen werden. Essen und Trinken spielen im Selbstverständnis einer Region natürlich eine große Rolle. Und auch im Programm von 365 Algarve.
Im ehemaligen Kloster Carmo in Lagoa geht es an diesem Abend bei Momentum um Essen, das in Vergessenheit geraten ist, erklärt Anna Seixas Palma vom Veranstalter.
Momentum ist ein spezielles Abendessen mit Zutaten und verschiedene Gänge, die Inspiration aus die Wälder bekommt. Die Zutaten sollen nachhaltig sein. Zum Beispiel Hauptgericht heißt Wildschwein, weil wir zu viele Wildschweine hier in Portugal haben. Das ist nicht so gut für viele andere Tiere und auch für die Landwirte. Und man muss ein bisschen mehr Wildschwein essen.
Aber dazu kommen natürlich auch Beilagen auf den Teller.
Wir haben auch alte Gemüse, die fast schon vergessen sind, wie die Tupinambur. Das ist eine Art Sonnenblumen, die alte Menschen im Hinterland noch essen. Aber das wurde fast vergessen.
Im Tonnengewölbe der einstigen Kapelle sitzen die Gäste an zwei langen, weiß eingedeckten Tischen, die mit Pinienzweigen und Zapfen geschmückt sind. Nach und nach kommt das Essen auf den Tisch und die Gäste sind voll des Lobes.
Jetzt hatten wir eine Graupensuppe, da waren Hanfsamen drin, Sonnenblumenkerne und ein bisschen Karotte. Darüber wurde eine kräftige Brühe gegossen. Es war ein bisschen knackig und knusprig und schmeckte sehr gut.
Es folgt das Wildschwein, von dem man bekanntlich mehr essen sollte. Mit großem Vergnügen, meint der Tischnachbar.
Die Karne war gut, sehr saftig, ein bisschen frisch.
Das Fleisch war prima, aber leider ein bisschen kalt. Es war mit Pinie und Wacholder zubereitet. Auch das Pastinakenpüree war sehr zart. Und das Eigelb darin hat es noch etwas geschmeidiger gemacht. Ich mochte das alles sehr gern.
Das Püree de Pastinaga war sehr gut. Das Ei war fantastisch.
Das köstliche Dessert rundet den Blick auf all die vergessenen Lebensmittel ab, die hier wieder einmal mehr Wertschätzung erfahren sollen.
Das Sobremesa war sehr gut.
Das Dessert war sehr gut, mit diesen typischen Aromen von der Algarve wie Mandeln und Orangen. Vor allem das Honigeis mit diesen knusprigen Bröseln schmeckte sehr, sehr lecker.
Mit Wein wird an diesem Abend nicht gegeizt. Und am Ende sind sich alle am Tisch einig, dass dieses Festival 365 Algarve eine geglückte Sache sei und dass bis Mai, wenn der Stress im Touristengeschäft wieder beginnt, sich sicher noch das eine oder andere Juwel im Programm finden lassen wird.
Franz Lerchenmüller hat uns den Mund wässrig gemacht und entführte uns in Portugals Süden außerhalb der Saison, wo beim Festival 365 Algarve die Region ein ganz anderes Gesicht zeigt. Und damit gehen unsere Reisenotizen für heute auch schon zu Ende. Ihnen noch einen schönen, entspannten Sonntag wünscht Dörte Hinrichs.